Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und schön, dass du auch an diesem cozy Oktober-Sonntag wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema, wie man einen Page-Turner schreibt und überraschende Plot-Twists erschafft. Denn ich finde, nichts ist spannender und fesselnder als eine Geschichte, die sich anfühlt wie ein emotionaler Rollercoaster. Auf und Abs wechseln sich ab. Man endet ein Kapitel mit einer völlig gegensätzlichen Stimmung, als wie es begonnen hat. Es gibt ständig wechselnde Machtverhältnisse zwischen den Figuren. Also der, der oben ist, ist plötzlich unten und umgekehrt. Und ja, solche Geschichten, die sind doch so richtig fesselnd und die lieben wir doch. Und was ganz interessant ist, dass ein paar dieser Techniken, die ich heute auch im Interview mit Freya von Korff besprechen werde, die habe ich auch bei meiner neuen Romantasy, die Schmetterlingskönigin, und bei Band 2, die Seelenjäger, angewandt. Also sowas wie ein Kapitel mit dem Beginn einer neuen Szene beenden, damit man unbedingt weiterlesen möchte, um halt die Auflösung der Szene zu erfahren. Und auch noch vielleicht ein paar andere Dinge, die dir möglicherweise, wenn du meine Beth Defying Secrets-Reihe gelesen hast, auch aufgefallen sein werden. Und ich finde ja sowas total spannend, weil wir lesen doch alle irgendwie Bücher auch aus Autorensicht und dann sowas zu analysieren und herauszufinden, ja, welche Techniken mein Autor angewendet hat und warum jetzt ausgerechnet dieses eine Buch so fesselnd war im Vergleich vielleicht zu einem anderen Buch. Das finde ich immer total cool und genauso einen Deep Dive machen wir heute auch in der Folge. Und was ich auch noch sehr cool finde, denn Freya hat eine Fantasy-Reihe geschrieben, in der es um den Atlantis-Mythos geht. Und ich wurde ja ein bisschen bei dem Worldbuilding von meiner Schmetterlingskönigin, bei dem Worldbuilding des Totenreichs, auch von Atlantis inspiriert. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie beim Lesen aufgefallen ist, aber es gibt ja sehr viel Wasser dort. Also Transport findet grundsätzlich nur auf dem Wasser statt und alles ist in so silberblaue Farben getaucht, die gesamte Welt. Und meine Protagonistin, die sagt auch manchmal, dass sie so den Eindruck hat, dass sie sich ein bisschen fühlt, als wäre sie irgendwie so unter Wasser. Und genau, das ist ja auch Atlantis, die versunkene Stadt. Und genau, das Totenreich erinnert sie eben auch manchmal so daran, als würde sie sich eigentlich unter Wasser befinden. Und was ich auch ganz spannend finde, angeblich haben die Bewohner von Atlantis auch ganz viel Kristalle und deren Energien genutzt. Und in dem Buch spielen bei mir eben auch Kristalle eine sehr wichtige Rolle und vor allem deren Magie. Also es gibt so Kristallmagie und sehr, sehr mächtige Edelsteine. Und genau, das waren halt so diese Dinge, die ich auch ein bisschen aus Atlantis entnommen habe als Inspiration für das Totenreich. Und ja, falls du sagst, du suchst noch nach dem passenden Halloween-Read, dann solltest du dir auch unbedingt die Schmetterlingskönigin einmal genauer anschauen, denn es ist einfach perfekt für Halloween. Ich meine, Totenreich ist ja eh ein bisschen obvious und es hat halt auch einfach so diese geheimnisvolle, mystische Stimmung von Oktober, von der grauen Jahreszeit, vor allem auch von Nebelschwaden. Es kommen ganz, ganz viele Nebelschwaden im Buch vor, also es ist so richtig diese Herbstmut auch. Und ja, wenn du sagst, du suchst noch nach einem Buch genau für diese Jahreszeit, dann glaube ich, hast du echt richtig viel Spaß mit meiner Schmetterlingskönigin. Wie gesagt, es kommen auch Gestaltwandler in Form von Raben vor und natürlich jede Menge Liebe, denn es geht ja auch um eine unmögliche Liebe zwischen den Welten. So, und damit würde ich sagen, widmen wir uns jetzt endlich der zentralen Frage der heutigen Folge, und zwar, wie schreibt man einen Page-Turner? Und zum Glück hat da Freya von Korff ein paar sehr gute und wertvolle und hilfreiche Antworten auf diese Frage. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Freya. Hallo Freya, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
Hallo Julia, ich freue mich total, dass ich da bin.
Ich würde wie immer mit der Einstiegsfrage anfangen. Und zwar, wie ging das bei dir mit dem Bücherschreiben los? Wie hat das alles angefangen?
Okay, ja, ich antworte jetzt ganz ehrlich. Es hat angefangen, als ich so 11, 12 Jahre alt bin und ich bin wie viele andere Autoren auch eben eine sehr kritische Leserin und ich stand im Buchladen und fand nichts zu lesen. Ich durfte mir Buch aussuchen, hatten meine Eltern gesagt und ich fand einfach nichts, was ich gut fand. Und irgendwie bei dem einen war mir zu viel Liebesgeschichte drin, in dem anderen, das fand ich alles nicht spannend. Und dann habe ich diese ganzen Namen der Autoren gelesen in den Bücherregalen und dann habe ich gedacht, ey, wenn das so viele Leute machen können, kann ich das auch. Und dann habe ich mich tatsächlich mit 12 Jahren hingesetzt und angefangen zu schreiben. Und mit 13 hatte ich meinen ersten Roman geschrieben. Und
Wow.
irgendwie war es so und irgend also da, so hat es angefangen und es hat irgendwie nicht mehr aufgehört seitdem.
Ich glaube, so geht es uns allen, dass wir mit einem Buch anfangen und können nicht mehr damit aufhören.
Genau, es ist ja auch einfach wundervoll.
Und heute haben wir ja als Thema, wie schreibt man einen Page-Turner? Was macht denn für dich ein Buch spannend?
Für mich macht ein Buch spannend, wenn ich merke, es ist echt gut durchgeplant. Also wenn man irgendwie so auf der Hälfte des Buches merkt, wenn so die ersten Plot-Twists kommen, dass die im Grunde genommen schon am Anfang angelegt waren, so dass ich das Gefühl habe, oh Gott, ich muss das Buch eigentlich nochmal lesen. Also es gibt ganz seltene Bücher, die ich nochmal lese. Ich lese durchaus ab und an Bücher zweimal, aber das sind halt genau diejenigen, ne, die so richtig super spannend sind und wo man dann aber merkt, der Plot-Twist, der kommt jetzt nicht, weil der Autor irgendwie Bock drauf hatte und irgendwie auf Seite 300 gedacht hat, ich mach doch jemand anderes, ganz anderes zum Mörder, sondern es ist wirklich irgendwie angelegt, Figuren sind doppeldeutig, Geheimnisse sind irgendwie, die so Dinge, die man vorher erst überlesen hat, die spielen dann plötzlich eine große Rolle und so. Und das finde ich, ich finde sowas total spannend und das packt bei mir so eine totale Leselust, also das Buch dann eben nicht nur zu beenden, um zu herauszufinden, wie es geht, wie sie ausgeht, sondern auch wirklich zu sagen, okay, ich lese das Buch vielleicht sogar noch einmal, einfach um noch einmal zu erleben, wo die ganzen Hinweise sozusagen gestreut waren.
Ja, in deinen Büchern, da spielt ja Spannung auch eine sehr wichtige Rolle, denn du schreibst ja hauptsächlich Thriller und Fantasy.
Genau.
Wie schaffst du es denn da, so Spannung in der Handlung aufzubauen, auch durch viele Geheimnisse?
Ja, ehrlicherweise tatsächlich. Das ist so ein bisschen. Also ich liebe ja Plot-Twists tatsächlich. Wer meine Bücher kennt, die Krone von Atlantis, weiß, dass Plot-Twists für mich eine ganz, ganz große Rolle spielen tatsächlich. Und bei mir ist es tatsächlich so. Also ich weiß ja meistens, wie ein Buch ausgeht, bevor ich weiß, wie es anfängt. Und ich baue Bücher gerne auch um den Plot-Twist herum tatsächlich. Also wenn ich irgendwie so eine Nummer habe, wo ich denke, es wäre so cool, wenn ein Charakter hier und da an der Stelle was Unerwartetes tut, nämlich das und das. Und dann fange ich an, das Buch drumherum auch aufzubauen. Und das war bei der Krone von Atlantis, ist es tatsächlich so, ich hatte irgendwann beim Joggen die Idee zu dem wirklich sehr zentralen Plot-Twist dieses Buches und habe dann das ganze Buch und die ganze Handlung des Buches um diesen Plot-Twist tatsächlich aufgebaut. Und dann eben kleine Hinweise gestreut, aber auch eben kleine Falschgefährten. Und ich habe es total geliebt. Und wenn man dann so ein bisschen hinter der Tastatur sitzt und denkt, oh Gott, ich führe den Leser hier gerade an der Nase herum und gleichzeitig arbeite ich eben dann mit Geheimnissen, mit Figuren, die das eine sagen, das andere meinen. Was ich tatsächlich ganz viel mache, ich habe ja meistens mehrere Charaktere aus mehreren Perspektiven. Die Figuren haben nämlich meistens immer alle ihre Geheimnisse. Und wenn man dann immer im richtigen Moment sozusagen den Charakter wechselt, dann muss die Figur dem Leser nicht verraten, was sie eigentlich gerade denkt oder was sie eigentlich gerade vorhat und so. Und so auf die Art und Weise konstruiere ich dann Spannung, die sich dann sozusagen aufbaut und dann kommt der Plot-Twist und dann geht's noch mal in eine ganz andere Richtung.
Ah ja, sehr spannend. Jetzt hatte ich auch die ganze Zeit, wo du das so erzählt hast, mit dem, dass du vom Plot-Twist ausgehend die Handlung baust, irgendwie so dieses Bild von so einem Labyrinth vor Augen, wo man beim Ziel quasi anfängt und dann so außenrum das Labyrinth aufbaut mit so falschen Wegen und Sackgassen und sowas.
Ja, genau. Also es ist so ein bisschen, ich habe damals für die Krone von Atlantis hatte ich eine Leserunde auch so gemacht und habe dann eben so auch etappenweise ja Rückmeldung bekommen, wo dann die Leute eben so ihre Theorien geäußert haben, was könnte denn für ein Geheimnis die Hauptfigur haben? Die Hauptfigur hat ein ganz, ganz großes Geheimnis und haben so ein bisschen rumspekuliert und man bekommt das dann alles so mit und es war so toll zu sehen, wenn man eben hinter der Tastatur sitzt und sich fragt, oh, guck mal, die Leser denken jetzt bestimmt das und das und dann glauben die hier und haben die und die Theorie. Wenn das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt, das ist total cool und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube, ein Schlüsselmoment zur Spannung ist einfach, dass man es irgendwie schafft und das kriegt man eben ganz oft über ein Geheimnis hin oder auch über eine Figur, wo man sagt, die ist nicht ganz ehrlich oder die erlebt irgendwie etwas oder die hat ein Problem, dass man den Leser irgendwie emotional catcht und ihn irgendwie dazu bringt, zu sagen, dass er irgendwie wirklich Gefühle anfängt zu entwickeln beim Lesen. Also sei es, dass er. Also ich fange zum Beispiel in die Krone von Atlantis mit einem Diebstahl an und die Diebin flieht. Und auf die Art und Weise wollte ich eben die Leser ganz gezielt dazu bringen, auch mitzufiebern. Gelingt ihr das? Gelingt ihr die Flucht? Also wird sie erwischt sozusagen. Sie wird erwischt, Spoiler. Aber damit geht's erst los. Und das sind so diese Momente, wo man einfach mit so ganz gezielten Elementen den Leser dazu bringt, mit den Figuren mitzufiebern und sich zu fragen, oh mein Gott, wie kommt man da wieder raus? Was passiert als nächstes? Das ist so ein bisschen, glaube ich, der Schlüssel dazu. Und dann hat man halt auch die Möglichkeit, dann die Handlung entsprechend zu wenden irgendwann.
Du hast ja schon gesagt, dass du gerne deine Handlung um die Twists planst. Passiert dir das trotzdem, dass auch ein paar überraschende Wendungen während des Schreibens hinzukommen?
Ja, tatsächlich. Ich habe, als ich mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, um dieses ganze Thema, hab ich mich so ein bisschen selber auf den Prüfstand gestellt und ich habe festgestellt, ich bin ja ein Plotter. Also das heißt, meine Bücher sind wirklich durchgeplant, bis hin zum Ende, wo ich alles weiß. Aber wo ich mir immer so ein bisschen mehr Freiheit nehme, ist tatsächlich am Anfang. Also ich fange ein Buch in der Regel immer mit relativ viel Action an. In Atlantis geht es mit dem Diebstahl los. Bei Emma Anders in meiner Füllerreihe, da geht es los mit einer Richterin, die einem Mordanschlag entgeht, direkt auf den ersten Seiten. Und in diesen Action-Szenen und in den darauffolgenden Kapiteln nehme ich mir immer noch mal so ein bisschen Freiheiten, um auch den Charakteren mal so ein bisschen Raum zu geben, auch sich zu entwickeln zu lassen. Und dabei stelle ich dann teilweise fest, dass sie sich doch anders entwickeln. Also ich habe zum Beispiel jetzt bei meiner Pharaonensaga, da gibt es einen Charakter, John, der. Er sollte in jemanden verliebt sein, aber es hat sich herausgestellt, er steht auf jemand anderem. Und das ist beim Schreiben sozusagen so passiert. Und dann, das war aber kein Problem. Ich konnte das dann so in den Plot einweben. Es hat sich unglaublich gut auch in den Plot dann einweben lassen. Und das sind dann auch so Momente, wo dich dann die Charaktere halt selber überraschen. Und ich finde es ganz schön, gerade am Anfang eines Buches sich so ein bisschen noch diese Freiheiten zu lassen, weil manchmal überrascht einen dann ja auch die eigene Kreativität im Moment sozusagen. Und ich finde es immer schön, auch wenn die Charaktere, wenn die ein gewisses Eigenleben haben und auch entwickeln dürfen und Eigenschaften entwickeln dürfen, wenn man ihnen ein bisschen Leine lässt, dass sie auch so ein bisschen unabhängig vom Plot ihre Entscheidungen treffen, weil man sie dann auf die Art und Weise auch gut kennenlernen kann.
Ja, das stimmt. Machst du es auch mit diesem Foreshadowing, dass du schon so ein paar Hinweise hin und wieder streust auf das, was am Ende dann wirklich passiert?
Ja. Mache ich. Entschuldigt, tatsächlich. Also, das sind dann auch manchmal die Momente, jetzt in Band 1 habe ich es tatsächlich gemacht. Ich habe in Band 1 kleine Hinweise auf Band 3 meiner Reihe. Und es sind nur so kleine Sachen, so, weiß ich nicht, ein Charakter, der irgendetwas sieht, was ihn traurig macht, weil es ihn an etwas erinnert, was aber erst in dem dritten Buch eine Rolle spielt. Und das sind dann meistens die Momente, wo mir meine Lektorin ein fettes Fragezeichen dran baut und sagt so, Freya, was soll das? Und ich dann, das soll da bitte drin bleiben, das kommt. Und genau, also ich mache das tatsächlich auch, weil das ist halt das, was ich wirklich cool finde. Wie schon gesagt, ich mag es ja auch gerne, wenn ein Buch ein tolle Plot-Twists hat und auch gut durchgeplant ist, es dann auch noch mal ein zweites Mal zu lesen. Und wenn man dann diese ganzen Hinweise, dieses Foreshadowing, wenn man das wirklich bemerkt und so, das finde ich, sind immer so diese ganz dankbaren Momente, wo man diese kleinen Details auch überhaupt erst wertschätzen kann. Und ich finde das toll und ich schreibe das, was ich gerne mag, also versuche ich das auch umzusetzen beim Schreiben.
Ja, geht mir genauso. Ich mag das auch total, diese kleinen Details, die man dann vielleicht auch nur mitbekommt, wenn man es, wie du schon sagst, mehrmals liest oder sehr aufmerksam liest. Aber ich finde es auch immer
Ja.
richtig cool.
Ja, und dann hat man dann zum Schluss dieses Buches dieses Aha, ja, jetzt ergibt das Sinn und so. Ich liebe das ja total.
Ja, definitiv. Es auch gewisse Stellen, an denen du immer deine Wendungen im Manuskript platzierst, also wahrscheinlich ja zum Höhepunkt, aber hast du da auch so, ja, gewisse Stellen, wo du das machst?
Ja, tatsächlich. Also da muss ich ehrlicherweise sagen, jetzt nehme ich so ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen eher die Spannung raus. Es ist halt ganz oft, also ich arbeite gerne wirklich in so einer Dreiaktstruktur. Also ich habe einen ersten Akt, einen zweiten Akt, einen dritten Akt. Der erste Akt ist immer sehr, sehr der rasante Einstieg. Die Handlung kommt in Gang. Die Charaktere dürfen sich sozusagen einmal auch durch ihre Handlungen auch wirklich einmal vorstellen. Und der zweite Akt, den nutze ich dann eben ganz gerne, eben um so ein bisschen Ruhe reinzubringen, um alles zu ordnen in den Fantasy-Büchern, um eben auch die Welt zu erklären und sowas. Und dann die wirklichen Wendungen, die kommen dann natürlich eher so im dritten Teil. Bei meiner Atlantis-Saga ist es so, da ist wirklich der zweite Akt zu Ende, der endet mit dem ganz großen Plot-Twist. Jetzt bei der Pharaon-Saga ist der Plot-Twist ein bisschen weiter nach hinten gerutscht, der echte, eigentliche. Also ich habe auch einen Twist, der die Teile voneinander trennt, zweiter und dritter Teil. Aber der echte Plot-Twist, der Auslöser für das Buch war, ist dann tatsächlich eher hinten. Aber es ist tatsächlich so, auf den letzten Seiten der Bücher passieren sozusagen da spielt so ein bisschen die Musik. Was manchmal so ein bisschen doof ist tatsächlich, weil man natürlich merkt, irgendwie, man braucht ein bisschen Zeit, auch um durch das Buch zu kommen, bis man so an die richtigen Juicy-Stellen sozusagen kommt. Der Punkt ist nur, ich mag das halt deswegen so gerne, weil ich baue sowas eben auch gerne auf, ne? Also, dass ein Plot-Twist zum Beispiel auch wirklich, ja, dankbar auch angenommen wird, dass er auch eine entsprechende Fallhöhe sozusagen hat. Dafür muss man einfach auch viel erzählen und die Handlung aufbauen. Und die Zeit nehme ich mir dann tatsächlich. Und dann geht es meistens im dritten Teil, im dritten Akt zur Sache.
Wie entwickelst du denn deine Plot-Twists, beziehungsweise woher kommen dir so die Ideen für unerwartete Wendungen? Weil ich habe oft das Problem, dass ich schon Ideen auch manchmal für Bücher habe, aber dann fehlt mir noch so dieses gewisse Etwas, eben dieser Plot-Twist. Und manchmal kommt es dann auch Jahre später noch, dass ich so eine richtig gute Idee habe, aber ansonsten finde ich halt die Story zu langweilig. Und wie machst du das? Woher nimmst du da die Ideen?
Ja, eine super gute Frage. Ich kann es dir tatsächlich aber gar nicht so genau beantworten, weil das tatsächlich ist es so, mir passiert das ganz oft beim Laufen. Ich gehe joggen und ich höre beim Joggen knallharte Filmmusik, also so richtig schmetternd Star Wars-Thema rauf und runter oder sowas. Und es ist halt ganz oft so, dass ich, wenn mich gerade ein Film zum Beispiel begeistert und ich dann die Musik höre und ich gehe dann laufen und dann ist man ja auch so ein bisschen, ist das Blut in Wallung und man ist sowieso, ich bin gefühlt irgendwie dann immer auch ein bisschen zu schnell unterwegs, weil ich gerade irgendwelche Monster im Kopf bekämpfe. Und es ist dann ganz oft so, dass ich tatsächlich so ein bisschen mir überlege, wie so die Story aufgebaut ist, wie die Charaktere das so gemacht haben. Und dann frage ich mich, was wäre aber, wenn jetzt Folgendes passiert wäre? Also so ein bisschen fast wie so ein Fanfiction-Autor, dass ich sozusagen eine Handlung nehme, die ich irgendwie cool fand, die mich begeistert hat, und dann mir mal alternativ die Frage stelle, aber was wäre, wenn sich Charakter ABC anders entschieden hätte? Oder wenn das passiert wäre? Oder der gestorben wäre? Und das sind dann diese Momente, ich kann die ganz schlecht planen, weil die überkommen mich dann auch so ein bisschen so im Moment. Aber immer dann, das ist immer so der Moment, wenn ich sozusagen von der Standardhandlung einfach mal hypothetisch abweiche und dann fängt mein Gehirn an zu arbeiten. Und dann entwickelt sich eine Handlung und ein Plot. Und so war das eben bei der Pharaonensaga auch. Also ich habe ganz viel, das dürfte die Leute, die das Buch kennen, auch nicht überraschen. Ich habe halt ganz viel Inspiration aus Star Wars genommen und ich hatte den Soundtrack zu Star Wars Episode 8 gehört und habe mich an der einen oder anderen Stelle gefragt, was wäre denn passiert, wenn ein Charakter was anders gemacht hätte? Und dann entwickelte sich die Story. Also das ist so, ich glaube, also das wäre so der Prozess, wenn ich da bewusst rangehen würde, wie ich es machen würde. Aber ich kann das auch tatsächlich ganz schlecht planen, weil das sind so meistens die Momente auch, wo einen so ein bisschen die Muse halt küsst oder auch nicht. Und aber dieses Ungeplante ist halt auch oftmals eben das Schöne, weil aus diesem Ungeplanten, aus diesem Spontanen sprudelt es dann auch einfach total. Und dann kommen einem manchmal auch die besten Ideen.
Ja, mir kommen auch oft gute Ideen tatsächlich durch meine Träume. Ich habe da manchmal so ein Gefühl, mit dem ich aufwache und ich denke, genau dieses Gefühl, das möchte ich beim Schreiben haben und dass es die Leser dann auch später haben.
Ja, genau. Und dann, das muss man dann aber echt festhalten, ne? Und
Ja.
das ist dann auch ganz schön schwierig, ne? Auch gerade wenn man dann eben mal wahrscheinlich noch im Halbschlaf ist oder bei mir beim Laufen ist es so, ich habe nichts zu schreiben
Ja,
dabei.
genau.
Und dann sitzt man und denkt sich, shit, okay, ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden, dieses Gefühl festzuhalten, weil das Gefühl ist ja das, Eigentliche, ne? Also das, was man erzeugen möchte.
Ja, das stimmt. Hier denke ich auch mal die ganze Zeit, hoffentlich vergesse ich es jetzt nicht.
Ja, genau.
Ja, aber ich fand auf jeden Fall deine Frage mit, sich mal selber die Frage zu stellen, was wäre wenn, schon einen richtig guten Tipp. Hast du denn noch weitere Tipps für die HörerInnen, was sie tun können, wenn sie einen guten Page-Turner schreiben wollen?
Also ich glaube, dass ich habe es vorhin ja so ein bisschen so angeteasert. Ich glaube, dass das Wichtigste, was man wirklich, also oder das ist das, was für mich wichtig ist. Ich muss, auf Englisch sagt man so schön, I must care about something oder a person. Also dass man emotional in einen Charakter investiert ist. Also ich habe ganz oft eben Charaktere, die Geheimnisse haben, oder bei der Pharaonensage ist es jetzt eher, bei Penelope ist es eher, die hat ein Problem. Also man merkt einfach, die hat ihr Leben gerade nicht so richtig im Griff. Und ich glaube, dieses, wenn man Hauptcharaktere hat, die eine emotionale Verbindung zum Leser aufgebaut haben, und dann macht man was mit diesen Hauptcharakteren, dann will der Leser, glaube ich, auch wissen, wie es weitergeht, weil man will ja, dass es dem Hauptcharakter gut geht. Also man ist ja emotional investiert und man will, dass das gut ausgeht und so. Und ich glaube, das ist so immer diese zentrale Frage: Warum sollte ein Leser sich um meinen Hauptcharakter überhaupt scheren? Also was ist die Verbindung, was ist das verbindende Element? Und dann, wenn man so einen Hauptcharakter hat, der Sympathien erzeugt, oder auch, was auch richtig gut funktioniert, sind Antipathien. Also ich schreibe ja super gerne Bösewichte. Wenn man so einen richtig tollen Bösewichten hat, dass der Leser wirklich denkt, ich will wissen, was mit dem als nächstes passiert. Ich glaube, das hilft unfassbar dabei, nicht nur die Handlung spannend aufzubauen, weil man dann selber auch investiert ist, aber einfach auch dann den Leser an die Seite zu fesseln. Weil am Ende, wir fangen ja meistens ein Buch an und lernen irgendwie die Figuren kennen, und dann schickt man sie auf eine Reise. Und man liest das Buch ja nur zu Ende, wenn man wissen will, auch wo die Reise hingeht. Und das tut man einfach vor allem dann, wenn man irgendwie emotional investiert ist, wenn man sagt, ich will, dass die zusammenkommen, oder ich will, dass der Mord hier aufgeklärt wird, oder dass der Bösewicht die Klippe runterstürzt, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und das ist dann immer, finde ich, das, was einen durch die Seiten trägt. Dieses, ich hab eine Beziehung zu der Figur. Sie ist mir wichtig, weil sie irgendwas in mir angesprochen hat, und deswegen begleite ich sie weiter auf der Reise.
Ja, das finde ich ist auch super wichtig, dass man einfach mit den Figuren mitfiebert und sich halt überlegt, wie man es schaffen kann, dass möglichst viel auf dem Spiel steht. Also, wenn wir wieder bei Englisch sind, das sagt man auch
Ja,
so,
ja.
the stakes are high.
Ja.
Genau.
Und was ich halt, womit ich ganz gerne arbeite, tatsächlich ganz gezielt auch um Spannung aufzubauen, ist, ich arbeite tatsächlich echt mit Geheimnissen. Also meine Hauptfiguren treten meistens ja in der Tat relativ rasant auf, und ich verrate nicht direkt alles über sie, sondern sie dürfen ihre Geheimnisse haben, sie dürfen auch mal lügen. Also ich habe eine Ria ist nicht immer ehrlich in meiner Atlantis-Saga, und dann hat man natürlich die Möglichkeit auch, dass, wenn man den Leser sozusagen an die Figur gebunden hat, ich will wissen, was ihr Geheimnis ist, ich will herausfinden, was eigentlich mit ihr los ist, dass man dann durch das gezielte Streuen von Informationen eben den Spannungsbogen auch hochhält, ne? Indem man dann nur teilweise mal erzählt, was aus in ihrer Vergangenheit aber passiert ist, und dann durch Foreshadowing aber andeutet, übrigens, da ist noch mehr, Leute. Also ich finde, Hauptfiguren dürfen auch vor dem Leser Geheimnisse haben. Ich finde, die müssen nicht wie so offene Bücher tatsächlich sozusagen ganz buchstäblich sein, sondern ich finde, sie dürfen auch gerne erst Stück für Stück preisgeben, was eigentlich in ihnen drin steckt, sozusagen. Hat dann aber manchmal ganz oft so ein bisschen, das ist so diese Gratwanderung, weil das ist dann schwierig, dann wiederum die Verbindung möglicherweise zum Leser aufzubauen. Weil wenn ich erstmal nicht erzähle, was mit der Figur eigentlich los ist, dann weiß ich und weiß der Leser auch gar nicht, warum ich mich jetzt mit ihr irgendwie verbinden soll. Aber ich glaube, wenn man diese Gratwanderung schafft zwischen, da gibt es übrigens noch mehr zu der Figur, und gleichzeitig den Leser irgendwie emotional an sie zu binden, ich glaube, das ist so etwas, was Spannung richtig reinbringt.
Das stimmt. Und ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass man halt gleich am Anfang jemanden am besten sterben lassen soll, damit die Lesenden wissen, dass im Roman wirklich alles möglich ist. Und ich glaube, du machst das ja auch. Du hast ja schon gesagt, du hast ja immer deine rasanten Einstiege.
Ich habe vorhin mal überlegt, ich dachte auch, in die Pharaonensage bin ich doch ganz piesig eingestiegen. Dann habe ich aber vergessen, ich habe einen Prolog geschrieben. Und ja, in der Atlantis-Saga auch, bin ich auch im, erst, auf der erst, auf, im ersten Kapitel, auf der ersten Seite ist gleich die erste Leiche. Und in meiner Thriller-Reihe ist halt, es beginnt mit einem Mordanschlag, genau, und einem ledierten Mörder tatsächlich. Also ja, also ich bin da ein Klassiker. Aber es ist tatsächlich so, das ist so eine Situation, wenn man eben so eine ganz rasante Situation hat, wo Ne, the stakes are high, die Figuren, es passiert auch wirklich was. Also man hält sich nicht zurück, auch als Autor. Dann, ich glaube, dann nimmt der Leser, hat es ganz doof gesagt, auch ein Stück weit ernst. Dann ist er drin und weiß, okay, this means business, weißt du so. Also in dem Sinne, dass man hat einfach, glaube ich, da die Gelegenheit, auch wirklich den Ton fürs Buch zu setzen. Und gerade wenn man natürlich sich die Plot-Twists und die ganzen großen, tollen Wendungen eher fürs Ende des Buches aufspart, hat man am Anfang aber schon mal die Gelegenheit, wirklich aufzufahren und auch mal zu zeigen, so ein bisschen, wie rasant und dramatisch die Handlung werden kann. Weil man ansonsten, glaube ich, wenn man eben so seicht einsteigt, dann überfordert man möglicherweise den Leser auch eher am Ende, sondern man kann, glaube ich, direkt am Anfang auch mit so einem rasanten Einstieg wirklich den Ton setzen, mit dem man das Buch dann auch am Ende abschließen möchte.
Ja, und dass man auch gleich die richtigen Leser quasi anspricht und abholt.
Genau, dass die Leser einfach wissen nach den ersten 3 Seiten, okay, hier geht es um Mord und Totschlag, die Figuren sind nicht sicher, ich nehme doch lieber den was anderes.
Genau. Nutzt du dann auch solche Techniken, dass zum Beispiel ein Kapitel immer mit dem Beginn einer neuen Szene enden lässt, damit man als Leser eben unbedingt weiterlesen möchte und dann noch ein Kapitel liest?
Also ich bin eine ganz miese Cliffhanger-Person. Also ich schreibe böse, böse Cliffhanger. Also ich mache die Technik nicht ganz so bewusst, aber ich ende Kapitel schon ganz oft damit, dass irgendetwas dann auch Unerwartetes passiert oder eine neue Figur tritt auf und sagt so einen Satz, der irgendwie bedeutungsschwer ist, wie ich habe sie gefunden oder irgendwie sowas. Also ja, ich mache das tatsächlich auch, weil ich lese es gerne. Es hilft einfach auch in den Einstieg in das nächste Kapitel, beziehungsweise was ich dann immer ganz mies mache, ich höre dann da auf in der Szene oder ich höre halt abrupt auch ganz oft in Szenen auf. Mit einem Stück Dialog ganz oft und dann mache ich einen Break zu einem anderen Charakter und dann geht es an einer ganz anderen Stelle des Buches weiter. So dass man, weil ich ja immer mehrere Handlungsstränge habe, so dass ich die Handlungsstränge auch ein bisschen gegeneinander ausspiele, so nach dem Motto, du willst wissen, wie es weitergeht, aber dann musst du erstmal das Kapitel lesen und das endet dann ebenfalls nochmal auf so einem Cliffhanger. Ja, ich mache das schuldig und ich schreibe ja auch in Trilogien, das heißt also in mehreren Bänden und ja, die Cliffhanger zu meinen Büchern sind. Ich habe schon so böse E-Mails bekommen, so nach dem Motto, Freya, du kannst doch jetzt hier nicht aufhören und bist du wahnsinnig. Aber das mache ich tatsächlich auch. Also, dass ich ganz gezielt auch immer so ein letztes Kapitel dann in den Büchern habe, in denen ich schon mal so ein bisschen anteasere, was kommt im nächsten Buch. Es werden mal ein paar Begriffe gefallen gelassen, die erst im nächsten Buch eine Rolle spielen. Oder auch Figuren tauchen auf, die erst im nächsten Buch eine Rolle spielen. Also, das ist so, dieses letzte Kapitel ist für mich ganz oft eigentlich eins, was schon ins nächste Buch gehört, um eben zu zeigen, übrigens, die Handlung ist noch nicht abgeschlossen, es geht weiter und Leute, macht euch, also stellt euch darauf ein, es kommt noch ein Buch und holt euch das doch am besten gleich auch mit.
Ah, sehr interessant, aber auch ein bisschen fies natürlich, wenn man dann erst ein Kapitel noch aus der Perspektive von einer anderen Person lesen muss, um zu erfahren, wie es denn weitergeht.
Ja, ich weiß, aber es ist ehrlicherweise beim Schreiben macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich sitze dann da auch manchmal, dann ist das Kapitel fertig und denke ich, wen nehme ich denn jetzt? Und dann, ich habe eine diebische Freude daran, auch so ein bisschen den Leser wahrscheinlich zu quälen. Und ich liebe es dann, also wenn ich von meinen Lektorinnen das Lektorat bekomme, bekomme ich immer Notizen auch so am Rand, teilweise mit Smileys, mit Blitzen oder Blümchen auch. Und ich liebe das total. Ich liebe es auch, wenn ich dann E-Mails von Lesern bekomme, ich bin bis da und da und wie kannst du nur und so. Und ich denke mir, Leute, lest es weiter, da kommt noch was. Ich finde diese Leserreaktion, wenn man sich die vorstellt, ich habe eine diebische Freude daran und versuche das auch in die Seiten reinfließen zu lassen.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich würde auch gerne noch ein bisschen über deine aktuelle Urban Fantasy-Reihe sprechen, denn da geht es ja um Pharaonen und ich finde Pharaonen total spannend, weil ich auch so als Teenager mich selbst sehr für das alte Ägypten und Pharaonen interessiert habe.
Ja.
Und ja, wie kam dir denn die Idee zu Pharaonenblut?
Ja, tatsächlich, also es sind so 2 Dinge zusammengekommen. Also ich hatte einmal beim Laufen, das weiß ich noch, es war nach Abschluss der Atlantis-Saga, ich hatte so ein leichtes kreatives Loch und dann hatte ich beim Laufen die Idee ich wollte unbedingt eine Romantasy-Reihe schreiben. Also ich wollte unbedingt ein Fantasy-Abenteuer schreiben, aber eine Liebesgeschichte eben ins Zentrum stellen, weil ich das auch einfach gerne lese, vor allem dann, wenn es wirklich auch gut gemacht ist. Und ich wollte mich auch mal tatsächlich daran versuchen. Genau, ich liebe die Sage um Atlantis, ich liebe alles, was mit Mythologie zu tun hat und Begonnen hat meine Liebe zu Mythologie, aber tatsächlich mit der ägyptischen Mythologie. Ich habe als Kind halt auch als Teenager habe ich von meinen Großeltern mal so einen fetten Band, das alte Ägypten geschenkt bekommen. Ich habe das Buch, ich habe in dem Buch gewohnt, glaube ich, weil ich das so faszinierend fand. Und ich habe dann, als ich diese Idee hatte zu einer grundsätzlichen Fantasy-Handlung, habe ich gedacht, komm, nimmst du ägyptische Mythologie, das findest du cool. Ich hatte aber keine Ahnung, was ich genau machen würde sozusagen damit. Und dann habe ich mir noch mal ein Buch organisiert, ägyptische Mythologie für Einsteiger.
Ah,
Was
cool.
überhaupt nicht, es war kein Einsteigerbuch, fand ich. Ich fand es relativ, also vom Level her, ich fand es gut. Also für mich war es genau richtig. Und ich habe dann so ein paar Sachen gelesen, die mich dann so ein bisschen vom Hocker gehauen haben, wo ich dachte, es passt so unfassbar gut. Also dieses ganze Konzept Götter im Ägyptischen ist ja ein anderes als bei den Griechen. Also die Götter sind da von der ganzen Grundidee deutlich fließender. Die können sterben, die sind rachsüchtig, sie sind verwandeln sich oder können an zwei Orten gleichzeitig sein. Ich habe das dann alles nachgelesen und dann kam ich irgendwie an so eine Stelle auch, dass ägyptische Götter eben nicht so allmächtig sind, so wie man sich das auch bei Zeus oder sowas vorstellt, dass die quasi alles können, sondern dass sie ganz oft Hilfe von anderen Göttern brauchen. Und da ich dachte, das ist passt ja so ein bisschen wie die Faust aufs Auge, wenn man über einen Romantasy-Plot nachdenkt, wo zwei Charaktere zusammenkommen sollen. Und von da an bin ich dann so ein bisschen eingetaucht in die ägyptische Mythologie. Ich habe mich dann natürlich gefragt, auch wie passt das in unsere Welt? Was wäre etwas, was gut passt? Dann habe ich das nachgelesen mit der Unterwelt, mit der Welt des Wassers, die sozusagen die Erde umgibt. Also diese verschiedenen Welten, die sich die Ägypter ausgedacht haben. Und irgendwie floss das alles in diesen Plot rein. Und ich habe das ganz oft so tatsächlich, ich entwickle irgendwie die Handlung und dann fange ich an, etwas nachzulesen, irgendwie Detail nachzulesen. Ich verliere mich dann so ein bisschen in der Recherche und finde dann Dinge, die so unglaublich gut zu meiner Handlung passen. Und dann nehme ich mir die so ein bisschen raus und verarbeite die. Und so ist es dann dazu gekommen. Also zum Beispiel auch die Idee, dass eben, also die Hintergrundidee bei der Pharaonensaga ist eben, dass es gab nicht nur einen Pharao immer, sondern es gab immer mehrere Pharaonen. Das ist eine bestimmte Sorte Mensch, die eben eine besondere Art Kräfte hat. Und man wird aber eben nicht einfach so Pharao, sondern man muss die Verbindung zu den ägyptischen Göttern eingehen. Und das war so ein Momentum, woraus ich meine Handlung bauen konnte, sozusagen. Und die irgendwie von da an hatte es dann einfach so ein gewisses Eigenleben. Also so eine Mischung aus, ich lese dann etwas nach und verliere mich dann so ein bisschen in der Recherche und gleichzeitig fangen die Figuren an, so ein bisschen auch ihr Abenteuer zu bestehen. Und so verwebt sich dann, also so wird dann wirklich so diese Grenze zwischen Recherche der Mythologie und die Entwicklung des Plots, das verschwimmt dann fast so ein bisschen. Und so sind meine Pharaonen zum Leben erwacht.
Wow, das klingt auf jeden Fall sehr spannend und mir hast du jetzt schon richtig Lust auf das Buch gemacht.
Cool.
Was ich auch gesehen habe und was ich sehr cool finde, ist, dass es Pharaonenblut ja auch sogar mit Farbschnitt gibt. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie du das als Self-Publisherin hinbekommen hast, einen Farbschnitt auf dein Printbuch zu bekommen.
Ja, war gar nicht einfach. Tatsächlich, also das Ding ist einfach, ich wollte bei Pharaonen mit der Pharaonensaga, weil ich meine, die Bilder, die drängen sich ja so ein bisschen auf, ne, was man so verwenden kann. Hieroglyphen und auf den Büchern ist bei mir jetzt die Nofretete drauf und in den Büchern hat man eben diese Götterbilder, man hat diese Bilder mit den Pyramiden im Kopf und sowas. Ich wollte daraus halt total gerne auch wirklich ein optisch richtig schönes Buch machen. Es bot sich einfach hier total an. Und es ist dann so gewesen, ich habe mich zum ersten Mal entschieden, in meinem Self-Publisher-Leben in Auflage zu drucken. Was ich konnte, weil die Atlantis-Saga war wirklich sehr erfolgreich, die Emma-Anders-Reihe war sehr erfolgreich, das heißt, ich konnte auch so ein bisschen, ich hatte ein bisschen Spielraum auch und dass ich sage, okay, ich gehe zum ersten Mal in Auflage, ich wollte auch gerne ein Hardcover-Buch auch wirklich drucken und dann habe ich, bei meiner Coverkünstlerin hatte ich dann, habe ich das dann entsprechend in Auftrag gegeben, den Buchumschlag und habe dann, Hardcover und mit Farbschnitt bei Books Factory dann drucken lassen tatsächlich. Das kann man eben auch als Self-Publisher. Und ist eben, das muss man einfach dazu wissen, ein Buch mit Farbschnitt ist einfach nochmal in der Produktion deutlich teurer als ein normales Hardcover oder insbesondere natürlich als ein Taschenbuch. Und ich habe die Investition so ein bisschen gewagt tatsächlich und habe dann eben in Auflage drucken lassen und so ist Pharaonenblut zu seinem Farbschnitt gekommen.
Ah, okay. Sehr interessant. Und ja, eine letzte Frage hätte ich auch noch zu Pharaonenblut. Und zwar, wie ist es dir denn gelungen, dass du es in den stationären Buchhandel bekommen hast? Hast du da die Buchhandlungen selbst angeschrieben?
Ja, also ich muss dazu sagen, das ist halt die Erfüllung meines Traums, ne? Weil also jetzt sozusagen, das ist eigentlich total schön, das ist so der Beginn, die Schleife zum Anfang des Interviews, als ich halt damals mit 12 irgendwie im Buchladen stand, habe ich wirklich davon geträumt, wie wäre es denn, wenn mein eigenes Buch da steht? Und es ist mit Pharaonenblut ist es mir das erste Mal richtig gelungen. Also ich war bei Thalia in Hamburg und da stand, das ist total surreal. Und ich habe tatsächlich ganz klassisch die Buchhandlung angeschrieben und ich habe so einen Waschzettel gemacht, wo die wesentlichen Informationen drauf sind, wo das Buchcover drauf ist, die ISBN, die Frage, ist das Buch remittierbar, gibt es einen Buchhandelsrabatt und das Ganze, also ne, diese Informationen, die auf den Waschzettel drauf gehören, wann es erscheint und habe diesen Waschzettel mitgeschickt und habe dann eine E-Mail eben geschickt und einen kleinen Text dazu geschrieben, warum das Buch total toll ist und warum Sie es unbedingt in Ihr Sortiment auch aufnehmen sollen. Und ich habe dann super nette Antworten auch von den, also teilweise auch super persönliche Antworten von den Thalia-Buchfilialen bekommen. Und die haben dann mir geschrieben, ja, kein Thema, nehmen wir gerne auf. Und was ich dann noch gemacht habe, ist, ich habe denen meistens noch angeboten, ich habe so ein paar Bonus-Features bei dem Buch ja auch. Es gibt Charakterkarten zu dem Buch, es gibt ein Lesezeichen dazu. Ich habe dann den Buchhandlungen auch immer angeboten, dass ich die dann mitschicke. Das haben einige auch sehr dankend angenommen. Und was halt wirklich wichtig war, dass es halt zum ersten Mal ein Auflagendruck ist, weil Buchhandlungen mit Print-on-Demand-Diensten ungern zusammenarbeiten, wenn sie sich die Bücher reinstellen wollen, weil dann immer so ein paar Fragen offen bleiben. Kann ich das Buch remittieren? Kann es zurückgeschickt werden oder nicht? Und das ist eben, wenn man in Auflage drucken lässt und das Buch gelagert wird, ist das Thema nicht da. Und genau, und das, und was hier einfach auch der Verkaufsfaktor war, es ist eben ein Buch mit Farbschnitt und Farbschnitte sind im Moment einfach,
Ja.
man weiß es, man sieht es ja selber in der Buchhandlung, sie sind ein totaler Bringer. Und als Self-Publisherin eben ein Buch mit Farbschnitt in der Aufmachung auftreten zu können, hat einfach enorm geholfen.
Wie hast du das dann mit dem Vertrieb gemacht? Also wenn die Thalia-Buchhandlung das bestellt hat, hast du es dann selber verschickt oder wie war das dann?
Nee, sondern ich arbeite an der Stelle mit Nova MD zusammen.
Ah,
Das
mit
ist
Nova.
ja. Genau, die ja auch, also die Verlage arbeiten ja mit denen auch zusammen und denen habe ich eben meine Auflage geschickt. Die sind da eingelagert und die werden von dort aus dann versendet.
Ah, sehr cool.
Genau.
Genau, dann hätte ich jetzt auch nur noch die Abschlussfrage an dich. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Ein perfekter Sonntag. Also ein perfekter Sonntag beginnt tatsächlich mit bei mir, also ich gehe halt tatsächlich gerne laufen und geht am besten irgendwie mit schönem Wetter und ich gehe dann irgendwann so an einem späten Vormittag, gehe ich irgendwann joggen, höre richtig gute Musik dabei, denke mir so ein bisschen was aus, dann brauche ich lange, lange Zeit für meinen Morgenkaffee. Und dann ziehe ich mich irgendwie in meinen Strandkorb zurück und schreibe ein bisschen. Also schreiben gehört tatsächlich für mich wirklich zu einem perfekten Tag dazu, weil das einfach irgendwie. Es ist für mich wie Atmen, es bringt mich immer runter und es ist einfach eine der schönsten Sachen, die man machen kann. Dann gehe ich lange mit meinem Hund spazieren und am besten irgendwie nochmal mit den Kindern ans Meer und dann abends ein guter Film, ein Glas Wein und dann schöne, tolle Gespräche mit meinem Mann und so läuft das dann. Genau, und dann irgendwann schlafen.
Ach, Schreiben im Strandkorb, das klingt ja mega schön.
Ja, das ist, wir haben so einen uralten Strandkorb, der in einem ganz erbärmlichen Zustand mittlerweile ist, aber er ist so mein Schreibplätzchen, weil das ist das Schöne, da ist es immer so ein bisschen wärmer und da kann man eben auch im Frühjahr schon oder im Herbst noch draußen sitzen und schreiben und das ist ziemlich, ziemlich toll.
Ja, cool. Ja, Freya, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir und den HörerInnen deine Tipps zum Thema Spannung in der Handlung aufbauen geteilt hast.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich total und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ich hoffe, du fandest das Gespräch genauso hilfreich und interessant wie ich. Ich fand vor allem den Tipp so gut, dass vor allem die Charaktere essentiell für eine spannende Handlung sind, denn Figuren, die einem am Herzen liegen, mit denen fiebert man eben mit und je mehr für diese Figuren dann auch auf dem Spiel steht, desto spannender wird es. Und ich glaube, das ist vor allem auch ein guter Tipp für alle Romance-AutorInnen, denn bei Romance hat man ja oft nicht so viel Spielraum, wie jetzt zum Beispiel bei Fantasy, dass wirklich die ganze Welt dem Untergang geweiht ist oder dass es um Leben und Tod geht. Aber ja, deshalb finde ich gerade in diesem Genre ist dieser Tipp so hilfreich, dass man sich eben auf die Charaktere konzentriert und dass die die Spannung auch mittragen. Und ja, sie können ja die Liebe ihres Lebens zu verlieren drohen. Das funktioniert ja in Romance sehr, sehr gut. Aber das interessiert einen beim Lesen ja natürlich eben auch nur, wenn einem auch etwas an den Figuren liegt. Also wenn die Figuren unsympathisch sind oder man es einfach egal ist, was mit ihnen passiert, dann natürlich interessiert es einen auch nicht, ob die Figur jetzt die Liebe ihres Lebens verliert oder nicht. Von daher fand ich das wirklich einen sehr, sehr wichtigen Punkt auch und auch ein Element, das man unbedingt im Roman nutzen sollte. Und falls du jetzt genau wie ich Lust bekommen hast auf Freyas Pharaonensaga, dann findest du den Link zu ihrem Buch in den Shownotes zur heutigen Episode und dort findest du auch den Link zu meiner Romanticy-Dilogie, zu Die Schmetterlingskönigin und die Seelenjäger. Und an dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, dass du den Podcast sehr gerne mit einer kleinen Spende via PayPal.me unterstützen kannst. Das hilft mir dabei weiterhin, für alle zugängliche und kostenlose Podcast-Folgen produzieren zu können. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Ein weiterer toller Weg, den Podcast zu unterstützen, ist außerdem, den Podcast in einem Podcast-Player deiner Wahl zu abonnieren. Und lass mir super gerne eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.